vollkommen klar, es gilt das Gewaltverbot laut der UN-Charta. Und was Trump da konstruiert, Venezuela habe ja die USA angegriffen durch kriminelle MigrantInnen und durch Drogenlieferungen. Es ist völliger Unsinn natürlich. Das weiß die Bundesregierung sicherlich auch und das wissen auch andere europäische Regierungen. Das Problem ist ein anderes. Sie trauen sich offensichtlich nicht, das auszusprechen, was offensichtlich auf dem Tisch liegt. Das genau wäre aber das Wichtige, auch um das Völkerrecht als Idee überhaupt am Leben zu erhalten, solche Völkerrechtsbrüche ganz klar so zu benennen. Das wäre die klare Verantwortung der europäischen Regierungen, auch der Bundesregierung. Und das ist tatsächlich eine wirklich sehr, sehr schwache, unterwürfige Performance, die auch im Rest der Welt ja genau gesehen wird natürlich. Heute haben wir jetzt die ein bisschen skurrile Situation, dass innerhalb der NATO das größte Land ein anderes Land potenziell bedroht. Ich glaube, da sind es jetzt auch alle einig mittlerweile drüber, dass Trump Grönland kontrollieren möchte. In welcher Form? Das ist die Frage. Das ist eine interessante Situation tatsächlich, wenn wir schauen, was dabei rauskommt. Ich glaube aber, dass es zumindest dazu dienen kann, dass in Europa dann doch auch innerhalb der Regierung vielleicht die Erkenntnis reift, dass die USA eben nicht mehr dieser Partner sind, auf den man sich immer beruft und den man nicht offen kritisieren kann in solchen Fällen wie Brüchen des Völkerrechts.
Ja, Leute, schön, dass ihr am Start seid. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir hier über den Angriff von US-Präsident Trump gegen Venezuela. Der illegale Umsturz in Caracas, der deutet eine neue, aggressivere Außenpolitik der USA ein. Trump droht bereits weiteren Regierungen in Lateinamerika und ergreift nach Grönland. Ich habe mir Tobias Lambert in den Podcast eingeladen. Er ist Venezuela- und Lateinamerika-Experte. Wir sprechen über die Hintergründe und die Folgen der illegalen US-Intervention in Venezuela. Wir sprechen auch über die kleinlauten Reaktionen aus Europa und auch natürlich die Grönland-Situation, die das Verhältnis USA-Europa nochmal weiter verändern könnte. Und wir sprechen auch darüber, was linke Antworten auf die Aushöhlung des Völkerrechts sein könnten, die wir gerade erleben. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka, ihr hört den Dissens-Podcast. Tobias, danke, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
Ja, danke dir. Freut mich sehr.
Ja, wir sind zusammengekommen, um über den US-Putsch in Venezuela zu sprechen, seine Hintergründe und natürlich auch seine Auswirkungen. Tobias, das neue Jahr, das hatte ja kaum begonnen, da hat Trump mit Bomben in Caracas einen Regime-Change herbeigeführt und den Machthaber Nicolas Maduro gekidnappt. Das alles ohne UN-Mandat und auch am US-Kongress vorbei. Und während wir jetzt hier sprechen, wird gerade Venezuelas ehemaligen Regierungschef in New York einen Schauprozess gemacht. Und während wir auch sprechen, geht es gerade mit der Mafia-Diplomatie von Trump so ein bisschen weiter. Auf dem Menü stehen weitere mögliche Interventionen gegen andere linke Regierungen in Lateinamerika. Und auch eine Annexion Grönlands ist möglich. Da sollen diese Woche Gespräche stattfinden. Entwicklungen, die alle irgendwie Teil einer sich neu formierenden Weltordnung auch sind, geprägt ja von offenerem Imperialismus und auch Blockkonfrontation. Vielleicht mal mit Venezuela starten, Tobias. Du beobachtest die Situation in Venezuela seit vielen Jahren. Wir haben im Podcast auch schon drüber gesprochen, wie ein Jahrzehnt nach Hugo Chavez da auch die bolivarische Revolution unter Maduro in den Autoritarismus gekippt ist, aber auch natürlich der Einfluss der USA, der jetzt nicht erst mit dieser Militärintervention hier begonnen hat, sondern die ja schon seit Jahren und Jahrzehnten versucht haben, diese linke Regierung auch wegzuputschen. Und auch diese Konfrontation, die hatte sich ja angebahnt über Monate. Vielleicht mal für den Einstieg von dir, welche Worte findest du für die jüngsten Entwicklungen und diesen US-Putsch und was ist aus deiner Sicht vielleicht der wichtigste Take, den man jetzt da mitnehmen muss?
Naja, also zunächst mal war ich am Samstag, als ich das morgens gehört habe, obwohl es sich ja über Monate irgendwie angebahnt hatte, dann doch schockiert, dass es tatsächlich passiert. Und das ist erstmal die erste Lektion. Trump hat nicht geblufft. Es ist kein Bluff, denn das war ja durchaus in Caracas auch eine These. Naja, er wird sowieso nicht angreifen. Wir können das aussitzen, kein Problem. So, das ist die erste Lektion. Er blufft nicht. Er geht tatsächlich so weit, militärisch einzugreifen, um die Dominanz der USA durchzusetzen. Das zweite dann, ich hatte dann morgens erstmal einige Freunde und Freundinnen, Kolleginnen in Caracas angeschrieben, einfach gefragt, wie es ihnen geht, einfach aus dem Schock heraus, ist alles in Ordnung? Und den zweiten Schritt bei der Bewertung des Ganzen hat dann der Tag gezeigt, die Pressekonferenz von Trump etwas später, dass tatsächlich zwei beachtliche Dinge passieren. Und zwar erstens hat Trump formuliert, die USA wollten Venezuela nun direkt kontrollieren, direkt regieren, run the country auf unbestimmte Zeit. Und das Zweite ist, dass er die rechte Opposition um Maria Corina Machado, die eigentlich seit Monaten als natürliche Anwärterin auf eine künftige Präsidentschaft nach einem möglichen Sturz Maduros galt und auch als US-nahe Trump-Unterstützerin etc., dass Trump diese Opposition nun beiseite schiebt und offenbar für die nähere Zukunft ohne diese Opposition in Venezuela plant. Mhm.
Ja, Tobias, danke dir. Lass gleich über die Entwicklung sprechen in Venezuela selbst. Das ist ja irgendwie so ein Umsturz ohne Regime-Change. Also das Regime Maduro bleibt durch die Vizepräsidentin weiter an der Macht, was da die Hintergründe zu sind oder die Motive auch der Trump-Regierung. Worauf ich jetzt vielleicht aber zum Einstieg erstmal blicken würde, gern mit dir, sind die Reaktionen aus Europa auf diese Aktion, die ja ein klar völkerrechtswidriger Angriff ist. Ja, und in Europa waren die Reaktionen, man kann es, glaube ich, gar nicht anders sagen, zwischen peinlich, erbärmlich und auch gefährlich. So.
Ja.
Nehmen wir zum Beispiel mal die Bundesregierung, da hat Kanzler Merz und Außenminister Wadepool haben die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes und die Entführung Maduros als komplex beschrieben. Ein paar Tage später haben sie im UN-Sicherheitsrat nochmal irgendwie so ein bisschen abgewiegelt, dass die USA nicht überzeugend dargelegt habe, dass ihr Vorgehen völkerrechtskonform war. Man muss ganz klar sagen, es war in keinster Weise völkerrechtskonform, illegal. Also wie blickst du auf die Reaktion nicht zuletzt der Bundesregierung, aber wir haben auch ähnliche Reaktionen aus Frankreich wahrgenommen oder auch von der EU-Kommission durch Ursula von der Leyen. Also ist das wirklich so komplex?
Nein, also an der Situation ist völkerrechtlich gesehen natürlich überhaupt gar nichts komplex. Man wird keine seriösen VölkerrechtlerInnen finden, die das so beurteilen würden. Nein, es ist vollkommen klar, es gilt das Gewaltverbot laut der UN-Charta. Es gibt Ausnahmen für dieses Gewaltverbot, beispielsweise wenn ein Land angegriffen wird und sich verteidigt, wenn es einen Einsatz mit UN-Mandat gibt. Diese ganzen Ausnahmen greifen natürlich überhaupt nicht. Und was Trump da konstruiert, Venezuela habe ja die USA angegriffen durch kriminelle MigrantInnen und durch Drogenlieferungen. Es ist völliger Unsinn natürlich. Das weiß die Bundesregierung sicherlich auch und das wissen auch andere europäische Regierungen. Das Problem ist ein anderes. Sie trauen sich offensichtlich nicht, das auszusprechen, was offensichtlich auf dem Tisch liegt, weil sie Angst haben, Trump zu verstimmen, aus verschiedenen Gründen. Sie brauchen ihn vielleicht bei der Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Sie haben Angst, dass er Strafzölle verhängt oder sie sehen sich generell noch tatsächlich als Verbündete im vermeintlich gleichen Lager, ja, was sehr anzuzweifeln ist mittlerweile. Jedenfalls trauen sie sich nicht, da eine klare Sprache zu sprechen. Und das genau wäre aber der Punkt. Das wäre das Wichtige. Natürlich ist es richtig, dass das Völkerrecht auch in der Vergangenheit schon gebrochen wurde, auch oft durch die USA. Selbstverständlich. Natürlich ist es richtig, dass man keine Möglichkeit hat, dass auch Europa keine Möglichkeit hat, diese Völkerrechtsbrüche jetzt aktiv zu verhindern, ja. Aber was Europa machen kann, und das ist das Wichtige, auch um das Völkerrecht als Idee überhaupt am Leben zu erhalten, ist solche Völkerrechtsbrüche, gerade wenn sie im eigenen Lager stattfinden, im vermeintlich eigenen Lager, ganz klar so zu benennen. Das wäre die klare Verantwortung der europäischen Regierungen, auch der Bundesregierung, und das ist tatsächlich eine wirklich sehr, sehr schwache, unterwürfige und auch ja peinliche Performance, die auch im Rest der Welt ja genau gesehen wird natürlich. Hm.
Was glaubst du denn, werden die Folgen sein? Also klar kann man sagen, Trump gibt ohnehin nichts drauf, was ein Friedrich Merz sagt oder was eine Ursula von der Leyen sagt. So, und trotzdem ist es ja auf eine Art ein Blankoscheck auch für weitere Aggressionen, ne? In Lateinamerika etwa. Und Trump macht ja keinen Hehl draus, ne? Dass er linke Regierungen unter Druck setzen möchte, wie auch immer das dann aussieht in den ersten Schritten. Ja. Und es ist natürlich auch eine Legitimation für andere Großmächte. Also China hat Ansprüche im Indopazifik, ne, auf Taiwan etwa oder auch Russland. Also letztendlich natürlich eine weitere Aushöhlung des Völkerrechts, so eine Legitimation auch dieser Großmächte dann in ihrem Handeln.
Ne? Ja, natürlich, das sehe ich ganz klar auch so. Und also Europa könnte dem zumindest entgegenwirken, indem sie diesen Völkerrechtsbruch klar benennen. Was so ein bisschen Unterschied ist auch zu älteren oder früheren Völkerrechtsbrüchen, ist, dass es ja gar nicht so sehr die Qualität, ja, dass die USA jetzt ein souveränes Land überfallen und eigenständig eine Regierung absetzen. Das hat es in der Geschichte auch gerade in Lateinamerika sehr häufig gegeben. Was nun interessant ist heute, und das wird auch zu einer weiteren Erodierung eben des Völkerrechts noch zusätzlich führen, ist, dass die USA heute nicht einmal mehr den Versuch unternehmen, das irgendwie mit hehren Zielen zu rechtfertigen. Also mit Demokratie, mit Menschenrechten oder sonst was wie früher. Das kann man sagen natürlich, ja, es macht für die Leute auch keinen Unterschied, ob man eine Intervention so rechtfertigt oder nicht. Aber es macht insofern schon einen Unterschied, weil dadurch, dass es nun nicht einmal mehr nötig scheint, da irgendwie die eigenen Ziele zu verschleiern, ja, dass es vielleicht doch eher um Rohstoffe, um Dominanz etc. geht, ja, das ist natürlich für den Rest der Welt und für andere Großmächte in der Tat eine Einladung. Warum sollten sie auf Interventionen in ihren eigenen Sphären, irgendwie, die sie als ihre eigenen Hinterhöfe definieren, verzichten, wenn die USA das offensichtlich einfach ihren Interessen gemäß machen können und Europa und andere westliche Staaten in dem Fall nichts sagen. Also von daher ist es schon qualitativ ein Unterschied, der nochmal mehr das Völkerrecht unter Druck setzt.
Ja,
also man muss auch nochmal betonen, diese Doppelstandards im westlichen Lager gab es ja immer. Ne? Und das hat natürlich gerade der globale Süden auch immer gesehen und auch zu Recht häufig vorgeworfen, dass es diese Doppelstandards gibt. Ja, jetzt sind aber werden diese Doppelstandards natürlich auf die Spitze getrieben in gewisser Weise. Und das wird, ja, im Falle Grönlands, können wir vielleicht später noch drüber reden, wird dann nochmal eine Schippe draufgelegt, was diese Doppelstandards oder beziehungsweise bringt das Europa dann auch nochmal vor ganz neue Problematiken und Fragestellungen, wie sie damit umgehen, ja.
Ja, wichtiger Punkt auf jeden Fall. Ich meine, Europa glänzt auch hier mal wieder mit seinen Doppelstandards, ne? Also im Fall von Grönland sagte Herr Wadepool, ja, bitte Herr Trump, das Völkerrecht einhalten und die territoriale Integrität, die Souveränität von Grönland beachten, und in Venezuela, da verharmlost man das oder begrüßt es sogar, ne? Genau, aber ja, interessanterweise wendet sich jetzt das Blatt und der vermeintliche Freund, der schießt jetzt auch gegen das eigene Lager mit Grönland, ne? Also diese Annexionspläne sind ja durchaus ernst zu nehmen. Genau, und Europa fällt da, glaube ich, irgendwie gerade nichts anderes ein als Unterwürfigkeit und so, ne? Und offenbart irgendwie auch die Schwäche Europas.
Yeah.
Genau, aber ja, lass über Grönland und die veränderten Realitäten im Verhältnis USA-Europa dann vielleicht auch nachher nochmal sprechen. Tobias, jetzt vielleicht erstmal kurz nochmal zur Situation in Venezuela, vor allem zu dem, was die Trump-Regierung dort vorhat, ne? Was da der Gameplan ist. Es ist ja auf eine Art jetzt deutlich geworden, dass die USA das Land indirekt regieren wollen oder mitregieren wollen, ne? Aber was jetzt auf jeden Fall auch überraschend war, ist, dass Trump dabei nicht auf die rechte Opposition in Venezuela gesetzt hat, um Maria Machado, sondern dass die USA einen Umsturz ohne Regimewechsel durchgesetzt haben. Also der Machthaber Maduro wurde entführt und mit Unterstützung der USA hat jetzt seine Vizepräsidentin Delcy Rodriguez das Präsidentenamt übernommen. Neuwahlen gibt's nicht, ja, und die rechte Opposition ist ins Abseits gestellt. So, und das war schon überraschend. Ich habe das überhaupt nicht so erwartet.
Ja.
Also wenn ich überlegt habe, was wird passieren, wenn die USA ernst machen, dann dachte ich, okay, die rechte Opposition wird an die Macht geputscht, ja.
Ja.
Genau, aber Trump hat sie fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, genau. Und ja, was jetzt die neu alte Regierung angeht in Venezuela, sieht gerade so aus, als würde sie mit den USA kooperieren. Klar, man hat da ein bisschen auch die Pistole auf der Brust, also es bleibt ihnen irgendwie kaum eine andere Wahl. Trump hat schon mit weiterer Gewalt gedroht, wenn sich das Land da nicht beugt. Andererseits gibt es auch Spekulationen, ob nicht Delcy Rodriguez und die Regierung beziehungsweise irgendwelche Militärkreise nicht mit den USA auch geheime Absprachen zur Absetzung Maduros getroffen haben, um dann Selbstimmunität zu genießen oder die Unterstützung der USA. Genau, aber vielleicht, Tobias, kannst du mal schildern, wie blickst du auf diesen ganzen Umsturz ohne Regimewechsel und wie könnte es da jetzt in Venezuela weitergehen?
Ja, das ist durchaus beachtlich, was hier passiert, und damit hat, glaube ich, auch niemand gerechnet, das war so nicht abzusehen, dass die Trump-Regierung tatsächlich die rechte venezolanische Opposition fallen lässt und darauf setzt, ihre Interessen komplett über die ja bestehende Regierung durchzusetzen. Denn die Regierung, die jetzt im Amt ist in Venezuela, ist im Prinzip dieselbe Regierung, die Freitagnacht noch im Amt war, nur ohne Maduro. Nun, ob es da jetzt im Vorfeld Absprachen gegeben hat, das ist das ist im Bereich der Spekulation, das kann man nicht sagen. Es ist natürlich, stellen sich Fragen, warum hat es nicht mehr militärische Gegenwehr gegeben? Liegt das wirklich daran, dass die Flugabwehr mit einem Schlag komplett ausgeschaltet wurde? Wie konnte es sein, dass die Hubschrauber einfach mitten nach Caracas in das Tal reinfliegen und dort dann zwar auf Gegenwehr im direkten Umfeld von Maduro treffen, aber dass das Militär an sich die Füße stellt, ist trotzdem alles Spekulation. Bleiben wir bei den Fakten. Was klar ist, es gibt Absprachen, zumindest seit dem Sturz von Maduro, zwischen der venezolanischen Regierung und der US-Regierung. Und der Deal sieht mehr oder weniger so aus: Ihr macht, was wir wollen, ihr setzt um, was wir wollen, ihr öffnet uns den Erdölsektor etc., lasst ein paar politische Gefangene vielleicht frei, und behaltet das Land vor allem unter Kontrolle und stabil. Im Gegenzug bleibt ihr alle auf euren Posten. Niemand wird belangt, niemand wird abgesetzt, getötet, vor Gericht gestellt. Zumindest für den Moment ist das der Deal. Mhm. Und ihr dürft nach innen gerne euren antiimperialistischen Diskurs weiterführen. Ihr dürft das ankreiden, anprangern, dass Maduro entführt worden sei etc. Solange ihr tut, was wir wollen. Das ist offensichtlich der Deal, der jetzt für den Moment gerade so abläuft, so funktioniert. Was schon interessant ist, die Regierung, die an der Macht ist, hat ja in den vergangenen Jahren auch unter dem Eindruck des Machtkampfs und der US-Sanktionen bereits einen Großteil der früheren Ideologie und Überzeugungen und auch gesellschaftspolitischen Ziele über Bord geworfen. Ne? Also es gab intransparente Privatisierungen beispielsweise, ne? Nach innen Repression, Partizipationsinstrumente gab es nur noch sehr eingeschränkt und so weiter. Was es bis vor kurzem noch war, war ganz klar ein antiimperialistischer Diskurs. Und das ist jetzt sozusagen, oder auch eine Haltung, das ist jetzt das Letzte, was auch noch geskippt wird, um die Situation jetzt so beizubehalten und besteht nur noch als Diskurs nach innen. Mhm. So, dass daraus jetzt eine stabile Situation aber erwächst, die USA über Jahre kontrollieren können, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Ich glaube, im Moment liegt noch ein gewisser Schock über dem Land. Mit der Zeit werden sich aber auch politische Akteurinnen formieren und wird die Regierung möglicherweise dann auch stärker in der Kritik stehen. Aber was man den USA, ja, wenn man so will, zugutehalten muss, ist eine gewisse, schon realistische Einschätzung, was die rechte Opposition angeht. Sie argumentieren ja jetzt damit, naja, die haben nicht genug Rückhalt im Land. Sie befinden sich auch personell größtenteils gar nicht im Land und sie würden sofort auf großen Widerstand stoßen, wenn man sie jetzt einsetzt. Eine offen US-nahe Regierung, die ja in den letzten Monaten immer wieder versprochen hat, also Machado, ja, wir bieten super Geschäftsmöglichkeiten im Falle eines Regierungswechsels für US-Konzerne, man kann hier richtig Geld verdienen etc. Das auf die offensichtliche Art und Weise zu tun, würde tatsächlich viel mehr Widerstand jetzt im Land auch hervorrufen. Mhm. So wie sie es jetzt gemacht haben, die Regierung bleibt im Amt, beugt sich aber natürlich auch mit der Rakete auf der Brust. Drohung gibt's ja von Trump: Wenn ihr nicht spurt, dann können wir auch nochmal angreifen. Ja, beugt sich den US-Interessen. Das ist tatsächlich für den Moment wahrscheinlich für die USA tatsächlich die stabilere Variante. Erstaunlich ist es trotzdem, und damit hätte wirklich niemand gerechnet.
Voll, voll. Welche Entwicklung könnte da die konservative Opposition nehmen? Also, wie du schon sagtest, also ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet oder so gut wie niemand. Ich meine, Maria Machado, die derzeitige Friedensnobelpreisträgerin, die jetzt im Nachgang der US-Militäraktion Trump den Nobelpreis angeboten hat, die hat die US-Eskalation der vergangenen Monate ja unterstützt und auch, wie du schon sagtest, den US-Konzernen Milliardengewinne in Aussicht gestellt und hat sich angeboten, direkt nach dem Putsch und auch schon im Vorfeld natürlich die Regierungsgeschäfte zu übernehmen und wurde dann aber ja von Trump quasi wie eine heiße Kartoffel so fallen lassen. Also was ist da vielleicht zu erwarten oder was sind da mögliche Szenarien, was das für die konservative Opposition dann auch bedeutet in Zukunft?
Naja, für den Moment stehen sie eigentlich ein bisschen vor den Trümmern ihrer eigenen Politik der letzten Jahre, denn innerhalb dieser rechten Opposition, vor allem des rechten Flügels um Maria Corina Machado, ist man ja davon ausgegangen, dass die US-Interessen und die eigenen Interessen deckungsgleich sind. Und die Politik der Opposition fußt eigentlich seit Jahren schon darauf, in völliger Abhängigkeit der USA alles darauf zu setzen, dass über Druck von außen, über Druck seitens der USA, erst über Sanktionen, daneben über die Androhung militärischer Gewalt, ein Regierungswechsel zustande kommt. Und zwar eigentlich alle sind davon ausgegangen, ja natürlich steht dann das Präsidentschaftsamt Machado zu oder ihrem Ersatzkandidat, der im Juni 24 ja die Wahl wahrscheinlich gewonnen hat, Edmundo González, rein formal. Und aus den USA war da auch nichts anderes zu hören in den letzten Monaten. Jetzt plötzlich spricht die US-Regierung, spricht Außenminister Marco Rubio offen davon, naja, die Wahl 2024, die war ja illegitim. Also da kann man jetzt gar keinen Anspruch herleiten. Und für Wahlen, über Wahlen jetzt Neuwahlen zu sprechen, das ist viel zu verfrüht. Und mittlerweile geht's ja schon darum, naja, ein paar Jahre kann diese Situation des offensichtlichen US-Protektorats Venezuela auch andauern. Okay. Das heißt, die rechte Opposition steht jetzt vor den Trümmern ihrer eigenen Politik und muss sich auch ein bisschen neu formieren und auch vielleicht sich eingestehen, dass die USA, dass die US-Interessen eben nicht deckungsgleich sind, beziehungsweise die USA, die US-Regierung beschlossen hat, sich nicht mehr mit der rechten Opposition primär auseinanderzusetzen. Dass Machado jetzt, diese Woche, dann eineinhalb Wochen nach dem Sturz Maduros, möglicherweise nach Washington fährt, ja, um Trump lächerlicherweise ihren Nobelpreis zu übergeben oder die Trophäe, ich weiß es nicht, ist natürlich auch kein Zeichen, dass da jetzt eine Annäherung stattfindet, sondern wenn Trump tagelang nach diesem Sturz nicht einmal mit der rechten Opposition spricht, bedeutet es einfach, dass sie momentan keine Rolle spielt. Das kann sich natürlich in Zukunft irgendwann ändern. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die rechte Opposition irgendwann dann doch zum Zug kommt, aber momentan brauchen die USA sie schlicht nicht.
Wie sieht's denn eigentlich, Tobias, mit der linken Opposition aus? Über die haben wir ja auch in unserem letzten Podcast gesprochen, wo wir so auf die Entwicklung des Chavismus in Venezuela geschaut haben. Und die gibt es ja auch, ne? Also die natürlich gegen US-Einmischung sind und jetzt gegen ein US-Protektorat, ja.
Ja.
Und die gleichzeitig aber auch gegen die Rechte, ne? Opposition, kapitalfreundliche Opposition in Venezuela. Und die aber auch opponieren gegen die Autokratie unter Maduro oder die autoritären Prozesse, die dort in den letzten Jahren stattgefunden haben.
Ja.
Wie blicken die denn gerade auf die Situation und ja, was sind die Reaktionen dort?
Ja, aus diesen Sektoren kommt im Prinzip so als Forderung jetzt, es müsse einen breiten Dialogprozess geben mit allen gesellschaftlichen und politischen Kräften und Gruppen im Land, die gemeinsam darüber sich austauschen, wie es weitergehen soll in dem Land, dann Neubesetzung der politischen Institutionen und natürlich irgendwann Neuwahlen. Aber dass das sozusagen innerhalb Venezuelas durch einen Dialogprozess die Zukunft gestaltet wird. Das ist so ein bisschen die Forderung. Die ist auch einleuchtend. Sie ist natürlich unter den gegebenen Bedingungen leider gänzlich unrealistisch. Dazu wird es zunächst nicht kommen. Die USA haben natürlich jetzt die Hand auf dem Land. Und diese linke Opposition, die es in den letzten Jahren gab, muss man noch ganz klar sagen, die ist schlicht zu schwach im Moment, um nennenswert Einfluss auf die Geschehnisse zu nehmen. Sie wird aber eine wichtige Rolle spielen in der Zukunft, denn auch je mehr sich nun die aktuelle Regierung den US-Interessen unterordnet, desto mehr Spielräume werden dann auch wieder entstehen, in der Linken sich neu zu formieren, auch an frühere Prozesse anzuknüpfen und die auch kritisch vielleicht zu durchleuchten. Das war in den letzten Jahren schwierig unter der Bedrohung von außen und der noch formal chavistischen Regierung, die an der Macht war, sich da jenseits der Regierung ein linkes Lager aufzubauen. Es gab auch viel Repression in Richtung der Linken, die wird es auch weiterhin geben. Trotzdem werden Spielräume entstehen, um mittelfristig durchaus wieder was Neues jetzt aufzubauen. Das ist, denke ich auch nötig. Jetzt gerade kurzfristig sich da wenig Möglichkeiten. Natürlich ist die Situation instabil. Es kann auch zu Entwicklungen kommen wie nochmal einen internen Putsch oder sowas von einer der Regierungsfraktionen, von Teilen des Militärs. Da muss man ein bisschen gucken in der nächsten Zeit. Aber ich glaube, die regierungskritische Linke ist im Moment zu schwach, wird aber in der Zukunft eben eine vermutlich größere Rolle wieder spielen können.
Ja, voll. Hoffentlich sprechen wir beide mal, weiß ich nicht, in 5 oder 10 Jahren dann nochmal zu, weiß ich nicht, einer bolivarischen Revolution 2.0.
Naja, also wenn man jetzt über so einen Zeithorizont redet, ist, glaube ich, also bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wenn die Situation sich so einspielt, dass die USA tatsächlich jetzt über Jahre bestimmen oder mitbestimmen, was in Venezuela passiert, ja, dass wir natürlich früher oder später wird sich wieder eine anti-amerikanische, hoffentlich linke, jedenfalls für nationale Souveränität einstehende große Bewegung bilden, die dann auch vermutlich die bestehende Regierung, wer auch immer dann an der Macht ist, gehörig unter Druck setzen wird, weil das ist in der Geschichte Lateinamerikas, in der Geschichte Venezuelas und auch der letzten 20 Jahre einfach angelegt, die Erfahrungen, die die Leute da gemacht haben, die sind auch nicht verschwunden und da wird früher oder später auch wieder was Neues heraus erwachsen. Aber das braucht wahrscheinlich jetzt ein bisschen Zeit.
Ja. Tobias, lass mal über die Motive und Strategie der Trump-Regierung der USA sprechen. Also was ja vollkommen klar ist, es geht einerseits um wirtschaftlichen Gewinn, in diesem Fall den Zugang zu Ölreserven vor allem. Venezuela ist reich an Öl und die US-Konzerne wurden unterm Chavismus ja rausgekickt aus dem Land. Und meines Erachtens wichtiger noch geopolitischen Einfluss über Lateinamerika. So, also da erleben wir so eine Aktualisierung der Monroe-Doktrin. Genau, lass über die zwei Punkte gleich sprechen. Vielleicht eine Fußnote zu dieser vordergründigen Rechtfertigung der Trump-Regierung, die mir scheint innenpolitisch motiviert zu sein, weil man gegenüber einer kriegsmüden und kriegsskeptischen Basis und interventionsskeptischen Basis diesen Einsatz rechtfertigen muss. Also im Magerlager ist man ja absolut America first und keine Auslandseinsätze und Interventionen, ne? Und da wird diese Intervention und das schon seit Monaten mit so einem Narrativ gerechtfertigt, ja, dass das sich in den Krieg gegen die Drogen einführt, gegen die Drogenepidemie in den USA. Eine Rolle hat auch noch Migration gespielt, ne? Die Fluchtbewegung aus Venezuela, also alles der Top aus innere Sicherheit irgendwo. Und Maduro wurde da irgendwie absurderweise, also er mag vielleicht irgendwelche Verbindungen zu irgendwelchen Narcos gehabt haben, aber jetzt nicht irgendwie der Head von irgendeinem Kartell gewesen sein, aber er wurde da des Narkoterrorismus beschuldigt. Rein objektiv gesehen ist Venezuela halt ein bisschen Transitland für Kokain aus Kolumbien. Und die meisten Drogen in den USA kommen eigentlich aus China und aus Mexiko so. Also Venezuela spielt da kaum eine Rolle so. Genau, also es scheint wie bei vergangenen Interventionen im Irak waren es die Massenvernichtungswaffen, scheint es auch irgendwie halt so eine Cover-Story zu sein, um halt zu Hause den Leuten diesen Einsatz dann auch zu verkaufen. Und jetzt wird er tatsächlich, Maduro, während wir sprechen, ist er irgendwo in New York in Gefangenschaft und hatte auch schon Termine vor irgendeinem Gericht und da wird ihm da ein Narkoterrorismus-Schauprozess gemacht. Das ist natürlich absurd, aber nichtsdestotrotz halt relevant, ne, diese Rechtfertigung. Wie schaust du da drauf,
ja? Ja, natürlich. Die Trump-Regierung hat dieses Narrativ, wir kämpfen gegen Drogenterrorismus, von Anfang an als vorgeschobenen Grund verwendet, ja, um die Karibik militarisieren zu können. Das war eine Vorbedingung für diese Aktionen jetzt gegen Venezuela. Es war von Beginn an vorgeschoben, weil also alle Daten geben das ganz klar her, dass Venezuela eben ein Transitland ist, kein besonders wichtiges. Die meisten Drogen kommen über den Pazifik, über die Pazifikhäfen und über den zentralamerikanischen Landkorridor und dann Mexiko in Richtung USA. Fentanyl, was für die meisten Todesopfer verantwortlich ist, ist starke Schmerzmittel, kommt komplett aus Mexiko und die Chemikalien eben aus China, hat überhaupt nichts mit Venezuela zu tun. Das heißt, diese Geschichte, wir schießen hier Drogenboote ab, vermeintliche Drogenboote, töten die Besatzung, niemand weiß, wer da an Bord war, aber wir retten dadurch Menschenleben in den USA, und zwar massenhaft. Das war von Anfang an ja eine reine Erfindung, das kann man tatsächlich mit der Geschichte, mit den Massenvernichtungswaffen im Irak vergleichen. Der Unterschied ist heute wieder, die Trump-Regierung macht sich nicht mal die Mühe, irgendwie darzulegen, dass da wirklich Drogen an Bord waren oder irgendwelche Belege, Beweise vorzulegen. Nicht mal gefälschte, wie damals im Vorfeld des Irakkriegs mit den Massenvernichtungswaffen, da ist Colin Powell ja immerhin mit gefälschten CIA-Beweisen irgendwie aufgetreten vor der UN. Ja, so, da machen sie sich nicht mal mehr die Mühe, das ist der Unterschied. Aber um Drogen, also ist völlig klar, ging es von Anfang an nicht. Und jetzt, das ist ja fast schon in der Kategorie Fun Fact, ein wichtiges Narrativ war ja auch, Nicolas Maduro sei der Chef eines Drogenkartells, sogenannte Sonnenkartell, Cartel de los Soles, ja, wo Expertinnen schon immer gesagt haben, das gibt es gar nicht, diese Organisation. Das ist eine Metapher, die Journalisten in den 90er Jahren wohlgemerkt, lange vor Chavez, nach einem Drogenfall, wo das venezolanische Militär involviert waren, erfunden haben. Ja, als Metapher in einem Artikel, denn die Rangabzeichen in Venezuela beim Militär, die werden mit Sonnensymbolen dargestellt. So, okay. Dieses Kartell gab es gar nicht. Und jetzt, wo Maduro vor Gericht steht, und natürlich, also Schauprozess hin oder her, klar, wenn man die Äußerungen auch der Justizministerin sich anhört, die jetzt mit dem Zorn der amerikanischen Justiz droht, das klingt natürlich nicht gerade nach einem rechtsstaatlichen Vorgehen. Aber natürlich müssen sie irgendwie in dem Prozess schon Beweise vorlegen. Maduro hat natürlich einen Anwalt, der kann dann bestimmte Dinge auch zerpflücken. Ja, und was ist jetzt passiert? Das Justizministerium hat diesen Vorwurf, Maduro leite ein Kartell, zurückgezogen jetzt kürzlich vor ein paar Tagen für den Prozess, ja, mit der Begründung, naja, so ein Kartell in dem Sinne hierarchisch organisiert gibt es ja gar nicht. Da reden wir über informelle Netzwerke. Also, sie haben es zurückgenommen, was monatelang als Begründung dafür herhalten musste, die Karibik zu militarisieren. Mhm. So, also um Drogen geht's nicht. Worum geht es dann? Das sind mehrere Themen, die sich überschneiden. Natürlich, Trump hat seit dem Sturz vor allem über das Erdöl geredet. Er will den Erdölsektor wieder auf Vordermann bringen und möchte das Erdöl, wo er einen Anspruch der USA drauf konstruiert, auf venezolanisches Öl, das gehöre eigentlich den USA, weil sie die Erdölindustrie aufgebaut haben und durch die Verstaatlichung um die Früchte ihrer Investitionen gebracht wurden, etc. Also auch sehr konstruiert natürlich. Das ist das eine, das Erdöl. Das andere ist, und das lässt sich auch nachlesen in der nationalen Sicherheitsstrategie der USA, gerade Anfang Dezember in der Trump-Version veröffentlicht, dass die USA eben ganz offen formulieren, die politische und wirtschaftliche Dominanz in der, wie sie sagen, westlichen Hemisphäre, in ihrem Hinterhof herzustellen, ja, über Lateinamerika.
Bis hoch nach Grönland auch, ja.
Ja, Grönland gehört jetzt auch dazu, aber diese Monroe-Doktrin bezog sich ja vor allem auf Lateinamerika, an die Trump da jetzt anknüpft. Und es geht auch darum, eben äußere Mächte wie China, Russland oder Iran aus dieser Hemisphäre fernzuhalten und eben über eine Mischung aus Drohungen, wo nötig auch militärischer Gewalt und auch Anreizen, etwa im Vorfeld von Wahlen, ja, dass dann Kredite oder Investitionen in Aussicht gestellt werden, wenn der Trump-nahe Kandidat gewinnt, ja, möglichst die Dominanz über die Region herzustellen. Und das Ziel ist letztlich dann, in möglichst vielen Ländern oder allen Ländern US-nahe Regierungen an der Macht zu haben, manche demokratisch gewählt, andere nicht. Das spielt an dem Punkt überhaupt keine Rolle. Aber eben um die Dominanz der USA durchzusetzen in der Region. Mhm.
Genau, lass über Öl und Monroe-Doktrin, westliche Hemisphäre, Hinterhof noch gleich noch detaillierter sprechen. Weil du schon gesagt hast, irgendwie, dass da schon dieser hanebüchende Vorwurf irgendwie, der dazu getaugt hat, um diese Intervention vorzubereiten, ne, dass Maduro da irgendwie der Kopf eines Kartells sei, dass der schon zurückgenommen wurde. Was ist denn dein educated guess vielleicht, worauf das jetzt hinausläuft, dieser Prozess?
Ja.
Also wird er dann irgendwie für irgendwelche Verbindungen dann noch irgendeine Strafe in irgendeinem US-Gefängnis absitzen? Was passiert eigentlich mit seiner Frau? Ich meine, also das ist auch alles so wahnsinnig und unwürdig, ne? Also wenn du dir diese Bilder anschaust, echt, ich bin jetzt kein Fan von Maduro, weiß Gott nicht so, ne? Sondern Unterstützer oder solidarisch mit der demokratischen Basis, der chavistischen Basis der Revolution, die ja auch schon, wie du schon beschrieben hast, ne, in Opposition gegangen ist zum Maduro-Regime, das halt in Autoritarismus abgedriftet ist, bedingt durch interne Entwicklungen, aber natürlich auch US-Sanktionen, also den Druck von außen. Was wird mit Maduro und seiner Frau passieren? So.
Naja, er wird ja nach wie vor, also sie haben ja jetzt nicht alle Anklagepunkte fallen gelassen, auch was Drogenhandel angeht, nur halt diese Behauptung, er sei ein Kartellchef, aber dass er irgendwie vom Drogenhandel profitiere und Drogenhandel irgendwie da mitgestaltet hat, etc., da sind schon noch Vorwürfe drin. Es sind auch noch weitere Vorwürfe, auch völlig absurde, wie illegaler Waffenbesitz oder sowas, ja, einem Staatsoberhaupt vorzuwerfen, der würde im eigenen Land illegal Waffen besitzen. Also es ist natürlich völlig, völlig konstruiert, das ist klar. Trotzdem glaube ich, oder bin ich mir ziemlich sicher, dass er wird für irgendwas verurteilt werden und auf Jahre im Gefängnis bleiben. Das ist die wahrscheinlichste Variante. Das ist in anderen Fällen, etwa mit dem panamaischen Machthaber damals Manuel Noriega 1989, den die USA ja auch entführt haben und in den USA vor Gericht gestellt haben, ist es auch passiert. Und Celia Flores, die Ehefrau, und übrigens ja nicht nur Ehefrau, die ist auch eine langjährige chavistische Politikerin, hatte früher auch vor Maduros Präsidentschaft auch wichtige Ämter inne in Venezuela, eine Anwältin selbst, die ist ja auch mit angeklagt, die wird vermutlich auch verurteilt werden. Es gab auch in der Vergangenheit ja mit Neffen von den beiden auch schon Drogenfälle, wo es zu Verurteilungen gab. Also da lassen sich schon ein paar Verbindungen wahrscheinlich vor Gericht dann irgendwie verwerten. Aber klar, es wäre natürlich für die US-Regierung, wenn Maduro am Ende gar nicht verurteilt werden kann, wäre das ein herber Rückschlag. Ich denke, am ehesten könnten die Anwälte versuchen, sich darauf zu berufen, dass er ja Immunität besitzt als Staatsoberhaupt und dass es überhaupt nicht rechtens ist. Aber ich meine, das Gericht in New York, das wird schon für sich irgendwie herleiten, dass es zuständig ist, weil aus diesen und jenen Gründen eben US-Interessen oder die USA irgendwie durch Maduro geschädigt worden seien. Und ich gehe schon davon aus, dass es da nicht wirklich viel juristischen Spielraum gibt und eben auch viel öffentlichen und politischen Druck, dass es irgendwann zu einer Verurteilung kommt. Das wird sich eine Weile hinziehen natürlich.
Ja, ich meine, am Ende setzt die Militärsupermacht ihr eigenes Recht. Genau, aber weil man das auch hier immer wieder hört, ja, er war doch in Drogengeschäft involviert und er hat doch eine Wahl gefälscht. Vielleicht, und ja, hat er. Und all das ist trotzdem keine Legitimation, ein Land militärisch zu überfallen. So. Und das wissen eigentlich auch alle, die halbwegs bei Verstand sind. Genau, aber Tobias, lass gern mal jetzt über das Erdöl und die neue Hinterhofpolitik der USA sprechen. Und da ist ja neben allen konstruierten Vorwänden für diesen Umsturz, über die wir jetzt auch gesprochen haben, da ist es ja schon fast erfrischend, dass Trump und die US-Regierung gar nicht mehr ihren Imperialismus hinter irgendwie der Sprache von Menschenrechten und Demokratie verstecken. Sie sagen einfach ganz offen, yo, es geht uns ums Erdöl. Ja, unsere Konzerne sollen zurück ins Land, nachdem sie 2007 von Chavez rausgekickt wurden. Ja. Also Öl das eine und darüber hinaus auch, es geht nicht nur um Venezuela, sondern das Land ist nur ein Baustein, ja, wenn es darum geht, Lateinamerika irgendwie da die Vormachtstellung zu haben als Großmacht und China auch rauszudrängen. Und dabei setzt man dann halt auch unverhohlen auf rechte Regierung, demokratisch oder nicht demokratisch, genau, das ist dann egal. Aber lass mal vielleicht beim Öl anfangen, Tobias. Da hat ja Trump großspurig angekündigt, dass jetzt die US-Konzerne kommen und schon bald riesig in das Land investieren, riesige Mengen auch Öl fördern werden und das verkaufen werden. Und es ist ja komplett fraglich, ob das überhaupt passieren wird. Ich glaube, die Konzerne selbst sind irgendwie zurückhaltend auf jeden Fall. Und objektiv herrscht auf den Weltmärkten einfach auch ein Riesenüberangebot an Öl. Und Venezuelas Öl ist da bis auf so besondere Anwendungsfälle ist das wenig attraktiv, weil das, glaube ich, so ein sehr schweres Öl ist, was irgendwie kompliziert zu fördern und aufzubereiten ist. Welche Rolle spielt das überhaupt für die USA? Also ist das überhaupt nennenswert, was dann möglicherweise dabei rumkommt? Also jetzt sage ich mal rein auf wirtschaftliche Gewinne oder sowas gesehen, ne?
Naja, also für die eigene Versorgung zunächst mal bräuchten die USA das venezolanische Öl derzeit überhaupt nicht. Das stimmt, dass genug Öl gefördert wird, weltweit genug verfügbar ist. Es geht Trump eher darum, also die USA sind ja selbst auch der größte Erdölproduzent der Welt. Mit den Erdölreserven Venezuelas, wenn die USA die jetzt auch noch kontrollieren, haben sie natürlich eine gewisse Marktmacht, die da möglich ist. Und Trump geht es offensichtlich auch darum, die Preise zu drücken, damit auch KonkurrentInnen, auch im Nahen Osten, Russland etc. vielleicht zu schaden und halt auch im eigenen Land möglicherweise günstigere Preise zu haben, eben für Benzin etc. Der Punkt ist, die Interessen der Erdölindustrie, die gehen vielleicht in eine andere Richtung. Die hätten vielleicht eher Interesse, naja, dann lieber ein bisschen weniger verkaufen, dafür zu höheren Preisen. Und wir haben auch gesehen gerade, Trump hat ja die Spitzen der Erdöl-Energiekonzerne alle eingeladen gerade ins Weiße Haus, dass da durchaus eine gewisse Skepsis vorherrscht und einige Konzerne, gerade ExxonMobil zum Beispiel, die eben ja seit 2007 nicht mehr im Land aktiv sind, die eine Entschädigung haben zugesprochen bekommen haben vom Schiedsgericht der Weltbankgruppe, die sie bis heute nicht erhalten haben, die darauf drängen, naja, wir bräuchten schon langfristige Zusagen, dass das auch nicht nochmal passiert, also dass die Situation stabil ist im Land und dass wir nicht nochmal möglicherweise enteignet werden oder sowas. Oder in ein für uns unvorteilhaftes Joint Venture gedrängt werden. Denn 2007 ging es ja darum, Chavez hat nicht gesagt, ihr müsst alles Land verlassen, sondern er hat gesagt, okay, wir haben hier Projekte mit internationalen Firmen aus den 90er Jahren, die noch laufen. Aber ab jetzt ist es so, dass wir 60% der Anteile haben und ihr nur noch 40. Vorher war es ein bisschen anderes Verhältnis. Und diese neuen Bedingungen haben halt viele Konzerne nicht zugestimmt. Eine Ausnahme ist Chevron, das ist der einzige US-Konzern, der jetzt aktuell auch noch Erdöl fördert in Venezuela über eine Sonderlizenz. Mhm. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo man sagen kann, okay, bei Chevron ist auch in der jetzt näheren Zukunft durchaus eine gewisse Produktionssteigerung ohne große Probleme umsetzbar. Die sind ja schon im Land, die können ein bisschen mehr Erdöl fördern. Bei den anderen Konzernen, wenn die jetzt neu investieren in Venezuela, wird es auch aufgrund des Zustands der Erdölindustrie, die halt seit Jahren im Niedergang ist, da wurde nur noch wenig investiert und jetzt gerade in den letzten Jahren unter Eindruck der Sanktionen halt überhaupt nicht mehr. Das wird es wahrscheinlich Jahre dauern, bis da die Produktion wieder nennenswert gesteigert werden kann. Und das ist jetzt in dieser gerade doch etwas unsicheren politischen Umbruchsituation, die da entstanden ist, für die Konzerne wahrscheinlich nicht sonderlich lukrativ. Das wäre jetzt nicht die erste Idee, aber wir gehen da sofort rein und investieren, sondern das sind Trumps Vorstellungen und wir kennen ja Trump, hat auch andere Konzerne wie die Tech-Giganten oder so alle eingeladen und sich von denen unterwürfig erzählen lassen, wie viel sie investieren. Er hat dazu die Vorstellung, naja, wenn er sagt, im US-Interesse sei es jetzt dies und jenes zu tun und da gäbe es so und so viel Geld zu verdienen, dann werden die Konzerne schon spuren. Das ist so ein bisschen seine Art, Politik zu machen. Werden wir jetzt mal sehen, wie viel dann wirklich investiert wird. Aber klar, natürlich ist das Ziel und der ein oder andere Konzern wird da wahrscheinlich auch mitmachen, auch vielleicht um Nachteile in anderen Bereichen innerhalb der USA einfach zu vermeiden. Denn letztlich erpresst Trump die Konzerne ja genauso, wie er andere Länder oder Politiker erpresst. Wer da nicht spurt, kann dann durchaus an anderer Stelle eben Nachteile erleiden. Ja, aber eigentlich bräuchten die USA das venezolanische Erdöl natürlich nicht. Mhm. Was nun noch interessant ist, du hast es ja gesagt, gerade das Öl im Süden Venezuelas, im Orinoco-Delta, ist sehr schweres Öl. Und da spielt aber auch eine Rolle, dass zum Beispiel in den USA gibt es ein paar Raffinerien, die Venezuela damals über die Tochterfirma Citgo kontrolliert hat in den USA, die extra auf die Verarbeitung, die halt sehr kostspielig ist. Also wenn man diese Raffinerien hat, ist es nicht sonderlich aufwendig, eher aber treibt die Kosten in die Höhe. Und die aber genau darauf ausgelegt sind und spezialisiert sind. Und da bestehen sozusagen Kapazitäten, die jetzt in den letzten Jahren überhaupt nicht genutzt wurden, weil nur sehr wenig venezolanisches Öl eben nur über Chevron in die USA kam. Also da ist Spielraum für ein paar Millionen Barrel Förderung oder Export, wie das eben früher auch war, in Richtung USA.
Ja, Leute, in der kurzen Dissenspause hier nochmal der Hinweis, das hier ist tatsächlich die letzte Folge vor meiner Elternzeitpause. Ja, zum Zeitpunkt, an dem ich das hier einspreche, ist Kiddo Nummer 2 noch nicht geboren. Aber wenn ihr das dann hier hört, dann ist das höchstwahrscheinlich schon soweit und ich bin erneut Papa geworden. Ziemlich aufregend gerade alles. Ich sitze hier noch spätabends am Rechner und spreche das hier für euch ein. Genau, und deshalb nochmal der Hinweis, ich gehe dann jetzt erstmal, ich hatte es ja schon gesagt, in 2,5 Monate Elternzeitpause. Wir hören uns also voraussichtlich am 8. April wieder mit der nächsten Folge Dissens. In der Zwischenzeit gibt es dann von Inken und Valentin wie gewohnt den Was-Tun-Podcast auf die Ohren hier im Dissens-Feed. nächste Woche dann schon die erste Folge von Ihnen im neuen Jahr. Und im Februar übernehmen dann zusätzlich nochmal die FreundInnen von Geschichte der kommenden Welten im Dissens-Feed mit einer Folge. Genau, ich möchte euch bitten, in der Zeit meiner Elternzeit und Podcastpause dem Podcast weiter treu zu bleiben, dem Dissens-Podcast. Bleibt bitte auch in der Podcast-Babypause als Fördermitglieder am Start, wenn es gerade für euch finanziell leistbar ist. Ihr tragt damit solidarisch den Podcast ja mit in die Zukunft. Ich danke euch da schon jetzt für euer Verständnis und euren Support. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann zögert bitte nicht und schreibt mir gerne Mail an dissenspodcast@posteo.de. Und natürlich, wenn ihr noch nicht dabei seid, noch nicht am Start seid und es euch jetzt auch nicht abschreckt, dass ihr dann erstmal 2,5 Monate Elternzeitpause mittragt, dann werdet doch jetzt gerne auch Fördermitglied vom Dissens Podcast. Macht mit in der Dissens Community. Macht die 1500 voll. Wir sind da kurz knapp davor. Wäre doch cool, wenn das hinhaut. Genau, macht gerne mit. Alles klar, jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Tobias Lambert zum US-Putsch in Venezuela. Ja, man wird sehen, wie sich das entwickelt, auch mit Blick auf Förderung und dann auch mögliche Gewinne für Konzerne, die dann vielleicht ins Land zurückkehren, US-Konzerne. Was viel wichtiger mir zu sein scheint, aber hätte mich deine Einschätzung interessiert, ist Öl als geopolitisches Machtinstrument. Du hast zum einen schon erwähnt, ne, also dass es möglicherweise dann, wenn man jetzt auch noch das venezolanische Öl hält, auf dem Weltmarkt dann vielleicht doch ein Druckmittel werden könnte, ne, gegen Russland vielleicht oder auch gegen den Iran. Also das Mullah-Regime ist zutiefst abhängig auch von dem Öl und steckt wirtschaftlich und politisch gerade in der krassen Krise. Ne? Wir sehen die Massenproteste dort und auch die harte Gewalt dagegen. Ne? Hoffen wir mal, dass das Regime da irgendwie in der Zukunft fällt, ja, und dass wir dann vielleicht was Besseres als ein Schah-Regime sehen, was demokratischer ist. Aber genau, da sieht man, da könnte vielleicht auch diese Situation in Venezuela dann auch wieder Auswirkungen dort haben. Und ja, wenn es aber zurück zu Lateinamerika geht und zu Venezuela, da ist China wichtigster Abnehmer. Gegenwärtig nimmt es 80% des venezolanischen Öls ab. So.
Ja, ja.
Und dann haben wir noch Kuba, das zu einem Drittel von Öl aus Venezuela abhängig ist. Also
ja.
Vielleicht kannst du mal sagen, Tobias, inwiefern da Öl halt einfach auch ein Mittel ist, um die Großmacht China aus Lateinamerika rauszudrängen. Das Land hat wirtschaftlich in der jüngeren Vergangenheit viel investiert in Lateinamerika und auch in Venezuela. Genau. Und welche Rolle spielt auch Kuba, denke ich? Also Marco Rubio, der US-Außenminister, ist ja Exilkubaner, der macht deutlich, dass die Kontrolle über venezolanisches Öl auch dazu dient, ja, Kuba jetzt weiter unter Druck zu setzen. Ja, also vielleicht kannst du da zu den zwei Punkten, Tobias, mal deine Einschätzung geben.
Auf jeden Fall spielt das eine Rolle, Kuba. Das ist jetzt nicht der zentrale Punkt, aber also Marco Rubio, der aus einer exilkubanischen Familie eben stammt, ne, aus Florida, ihm geht es erklärtermaßen darum, das ist eigentlich eins seiner großen Lebensthemen, einen Regierungswechsel in Kuba zu erzwingen. Venezuela ist für ihn da auf dem Weg ein unerlässlicher Zwischenschritt, denn die Beziehungen zwischen Kuba und Venezuela waren eben in den letzten 20 Jahren sehr eng. Ne? Es gab anfangs einen Austausch kubanische Ärztinnen, Lehrerinnen gegen venezolanisches Öl. So eine Win-Win-Situation sozusagen. Und die Menge an Erdöl, die nach Kuba geliefert wird, die ist in den letzten Jahren aufgrund der Lage der Erdölindustrie in Venezuela zurückgegangen. Aber es waren jetzt immer noch ein paar 10.000 Barrel pro Tag. Und Kuba ist ja auch unter sehr großen wirtschaftlichen Problemen, Energiekrise etc. leidet. Für Kuba hatte das schon noch eine wichtige Bedeutung. Mhm. Und da wird das Land jetzt vermutlich komplett abgeschnitten sein. Und in den USA gehen sie eben innerhalb der Regierung auch davon aus, dass Kuba dadurch so viel weiter geschwächt wird, dass es möglicherweise dann dort auch zu einem Regierungswechsel früher oder später kommen kann. Ich glaube halt der Druck, den die USA auf Kuba ausüben können, das ist ansonsten begrenzt zu steigern, denn Kuba leidet ja seit Jahrzehnten unter einer US-Blockade. Ich glaube, da können die USA nicht mehr wirklich die Zügel anziehen. Aber sie sind jetzt militärisch präsent in der Region, können natürlich da auch zumindest es als Drohung gegen Kuba verwenden, auch wenn sie möglicherweise da jetzt nicht militärisch intervenieren wollen. Aber dass zumindest dadurch der Druck nochmal steigt auf Kuba. Und es ist auf jeden Fall eins der Ziele, Ob das jetzt als erstes auf der Liste steht, das glaube ich nicht. Also Grönland beispielsweise ist jetzt sicherlich akuter gerade in Gefahr. Aber natürlich ist es ein Ziel, da mittelfristig einen Regierungsumsturz in Kuba auch herzustellen. Hm.
Und was denkst du, wie sieht's mit China aus? Also ich denke mal ja, die Chinesen, die wird's kaum jucken, wenn Trump ihnen da jetzt tatsächlich den Ölhahn zudrehen sollte. Das ist wahrscheinlich am Ende nur ein kleiner Bruchteil ihrer Importe und die holen sich dann halt woanders.
Ja.
Aber ja, inwiefern ist das vielleicht trotzdem ein Mittel, um China unter Druck zu setzen und aus Venezuela oder Lateinamerika dann auch rauszudrängen? So. Und inwiefern wird das auch erfolgreich sein?
Es geht sicherlich darum, das Öl, was bisher nach China ging, jetzt umzuleiten in die USA. Aber wie du schon sagst, für China spielt das jetzt keine große Rolle. Also China wird dann woanders das Öl zukaufen. Der Anteil ist relativ gering. Es war eher umgekehrt so, dass Venezuela ziemlich stark von China eben abhing. Allerdings auch ein Großteil des Öls wurde dazu verwendet, um Schulden abzubezahlen. Also Kredite, die China, es waren 60 Milliarden ursprünglich mal US-Dollar, die China Venezuela gegeben hatte, die sind über Jahre, ist dann ein Teil des Erdöls sozusagen dafür vorgesehen, diese Kredite abzubezahlen. Die Situation führt jetzt eher dazu, dass China vermutlich erstmal auf dem Geld sitzen bleibt und diese Kredite vielleicht abschreiben muss, weil sie nicht mehr durch Erdöl abbezahlt werden können. Und die USA natürlich, wenn sie jetzt die venezolanische Regierung mehr oder weniger ja kontrollieren, auch dafür sorgen werden, dass da kein Geld von Venezuela nach China fließt. Hm. Also es geht schon darum, so dieses Bündnis, diese Partnerschaft zwischen Venezuela und China möglichst aufzulösen. Und China ist eben nicht nur in Venezuela, sondern in anderen Ländern noch viel mehr heute ein wichtiger oder der wichtigste Handelspartner und eben so gesehen schon ein Konkurrent für die USA tatsächlich oder hat den USA auch den Rang abgelaufen. Für viele Länder ist es in den letzten Jahren sehr attraktiv gewesen, sich in Richtung China zu wenden, wenn es eben um wirtschaftliche Zusammenarbeit geht, um Investitionen, Kredite etc. China hat viel in Infrastruktur, Häfen, Landwirtschaft und so weiter investiert. Mhm. Und da sehen wir schon eine Konkurrenz auf dem Subkontinent zwischen den USA und China. Muss man sehen, wie das jetzt weitergeht. Natürlich wollen die USA China gerne raushaben aus der Hemisphäre. Aber wahrscheinlich wird es in Zukunft schon auch eher so sein. Also es kann ja genauso gut eine gegenteilige Reaktion geben, dass viele Länder jetzt auch merken, ah, okay, die USA sind für uns jetzt kein, naja, verlässlicher Partner. Dann geht es nur um ihre eigenen Interessen und wir blicken schon weiterhin in Richtung China und fahren damit wirtschaftlich vielleicht sogar besser.
Ja. Ja klar, China ist in den vergangenen Jahren durch die ökonomische Power, ne, hat viel in Lateinamerika investiert und hat da an Einfluss gewonnen durch Infrastrukturprojekte, billige Produkte, ne? Genau, und ich glaube in Panama anhand von diesem Hafen dort, ne, wurde ja auch dieser Konflikt zwischen China und den USA dann auch zuletzt dann auch recht deutlich. Ist das noch völlig offen, der Ausgang, inwiefern, du hast schon gesagt, es könnte auch sein, dass jetzt gerade bestimmte Länder die Kooperation mit China vertiefen werden, so. Gleichzeitig sehen wir auch Signale aus China, dass da gewisse Sachen gar nicht mehr forciert werden, wie diese Seidenstraße, ne? Also wird da China einen Einfluss verlieren? Lässt sich irgendwie schon absehen, wie China da reagieren wird?
Ja, also für mich ist es noch offen tatsächlich. Ich glaube, jetzt gerade sehen sich viele Länder in Lateinamerika natürlich unter Druck gesetzt, vielleicht ihre Beziehung zu China ein bisschen herunterzufahren. Also die USA üben da Druck aus, dass sie wieder eine stärkere Rolle in der Region spielen. Das ist völlig klar. Gleichzeitig, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, kann es ja auch umgekehrt gelesen werden, dass viele Länder jetzt oder Regierungen die Gewissheit antreibt, naja, wenn wir uns nicht in verschiedene Richtungen orientieren, dann kriegen wir ein Problem früher oder später. Wenn wir uns jetzt wieder auf die USA als vorherrschende Macht in dieser Hemisphäre eher konzentrieren wirtschaftlich. Also ich glaube, China hat ja selber eine Lateinamerika-Strategie gerade aktualisiert, wo sehr viel eben von wirtschaftlicher Kooperation etc. die Rede ist, nicht von militärischem Druck wie in der US-Strategie. Ich glaube schon, dass es weiterhin ausdifferenziert bleiben wird. Das wird halt in manchen Ländern mal mehr in die eine Richtung kippen, je nachdem, wer dann da an der Macht ist und wie sehr die USA da Druck ausüben. Oder im Falle von Panamas beispielsweise, wo es ja auch darum ging, den Panama-Kanal wieder eher unter US-Kontrolle zu bringen, im Anfang, zu Beginn von Trumps Amtszeit, wo am Ende dann herauskam, naja, es geht nur darum, da die chinesischen Hafenanteile und Reedereien, die da aktiv sind, vielleicht ein bisschen zurückzudrängen. Ich glaube, sowas werden wir schon in der nächsten Zeit noch erleben in dem einen oder anderen Land, aber dass jetzt dass den USA gelingt, jetzt da China komplett rauszudrängen wirtschaftlich, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist die wirtschaftliche Wirklichkeit auch schon viel zu sehr in Richtung chinesischen Einflüssen gekippt in vielen Ländern, gerade in Südamerika. Also ich glaube eher, dass es da durchaus eine Mischung aus Konflikten, Kooperation weiterhin geben wird, aber jetzt keine komplette US-Dominanz herstellbar ist.
Ja. Genau, lass vielleicht mal auf diese neue Hinterhofpolitik der USA zu sprechen kommen, die da in ihrer direkten Nachbarschaft in der westlichen Hemisphäre, wie es heißt, da ihre wirtschaftliche und politische Dominanz durchsetzen wollen. Da bemüht ja die US-Regierung und Trump eine Neuinterpretation dieser mehr als 200 Jahre alten außenpolitischen Strategie der USA, der Monroe-Doktrin. In Anspielung an Trumps Vornamen hat dann, glaube ich, die Washington Post war es, glaube ich, hat dann irgendwie von der Donroe-Doktrin gesprochen. Und ich glaube, selbst verliebt wie er ist, hat er das dann auch schon angenommen und spricht jetzt irgendwie auch selbst davon, ne?
Ja.
Genau, vielleicht doch mal mit Blick auf ja, dann auch China, das in Lateinamerika an Stellung gewonnen hat, ist wahrscheinlich der Hauptfokus, aber vielleicht gibt es auch noch andere Seiten, ne? Was ist diese Doktrin und wie ernst meint es dann auch die Trump-Regierung damit, jetzt gerade mit Blick auf, dass gesagt wird, jo, wir wenden uns schon Kolumbien und Mexiko etwa zu, ne? Und ja, wollen da auch die linken Regierungen unter Druck setzen.
Ja. Nein, der Trump-Regierung ist es sehr ernst damit. Ich glaube, das ist mittlerweile auch allen klar. Erstmal zunächst vielleicht zur Monroe-Doktrin. Das ist ja eine sehr alte Doktrin, tatsächlich 1823 formuliert vom damaligen Präsidenten James Monroe. Und zwar richtete die sich zunächst gegen die europäischen Mächte. Die Länder in Lateinamerika waren gerade in dem Prozess, ihre Unabhängigkeit zu erlangen oder hatten sie gerade erlangt. Und es ging erstmal darum zu formulieren, okay, künftig sollen sich die europäischen Mächte nicht wieder einmischen auf dem Kontinent und diese Länder nicht rekolonialisieren. So, das war auch erstmal einfach nur ein idealistischer Ausspruch. Die USA hatten damals, 1823, gar nicht die Mittel oder hätten gar nicht die Mittel gehabt, sich groß auch oder militärisch oder so einzumischen und zu verhindern, dass die europäischen Mächte da wieder Zugriff auf Lateinamerika bekommen. Aber es war zunächst mal so dieser Ausspruch. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit eben zu einer Doktrin der Intervention seitens den USA entwickelt. Bereits der Krieg gegen Mexiko, wo Mexiko die Hälfte seines damaligen Territoriums verloren hat in den 1860er Jahren und dann Ende des 19. Jahrhunderts vor allem der Zugriff auf Puerto Rico, Kuba und auch die Philippinen und Guam im Übrigen, die in dieser damals offen imperialistischen Phase der USA direkt kontrolliert wurden, entweder als Kolonie oder als Protektorat, bis Mitte des 20. Jahrhunderts, beziehungsweise im Falle von Puerto Ricos bis heute. Und diese Doktrin hat sich dann immer wieder angepasst. Es gab immer wieder Präsidenten, die auch sogenannte Zusätze zu der Doktrin formuliert haben und vor allem im Kalten Krieg natürlich haben die dann im Zuge des Kampfes gegen den Kommunismus diese Doktrin auf die Spitze getrieben und das Recht für sich abgeleitet, in allen Ländern, in denen möglicherweise linke, sozialdemokratische Regierungen an die Macht kommen könnten oder starke Bewegungen gab, eben ganz offen zu intervenieren mit der CIA, mit Regierungsumstürzen. Also denkt man in Chile 1973, als Allende gestürzt wurde, wo die CIA mit drin hing und weitere Interventionen, ne, später in Zentralamerika etc. Nach 1989, als die USA eben Noriega in Panama noch gestürzt hatten mit einer Invasion, schien diese Doktrin ein bisschen an Bedeutung zu verlieren. In den 90er Jahren und Nuller Jahren, da haben die USA eher versucht, über multilaterale Ansätze ihre Interessen durchzusetzen, über Freihandelsabkommen beispielsweise, über die Durchsetzung wirtschaftlicher Reformen, über den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank etc. ja, das war nicht weniger effektiv in den 90ern, aber es ging zumindest nicht mehr mit so einer offenen militärischen Drohung einher. Und später dann unter Obama hat Außenminister Kerry sogar offen formuliert, die Monroe-Doktrin jetzt doch beerdigen zu wollen. Sie spiele keine Rolle mehr. Und daran knüpft jetzt Trump an, wenn er sagt, ja, die Monroe-Doktrin wurde in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt und wir wollen daran wieder, wir wollen, dass sie wieder eine Rolle spielt. Wir wollen unsere Dominanz, die eben verloren gegangen sei in der letzten Zeit, in Lateinamerika, in der westlichen Hemisphäre wiederherstellen. Und vielleicht ein Satz noch dazu, zu Obama, ne, wo es ja hieß, die spielt jetzt keine Rolle mehr, die Monroe-Doktrin. Diese ganze Drohkulisse gegen Venezuela, die fußt im Übrigen auf eine Executive Order, ein Dekret von Obama aus dem Jahr 2015, der im Zuge der politischen Krise in Venezuela eben Venezuela zur außergewöhnlichen Bedrohung für die Sicherheit der USA erklärt hat. Dieses Dekret diente damals dazu, als Grundlage, um zunächst mal individuelle Sanktionen gegen einzelne Regierungsmitglieder in Venezuela zu verhängen, ja, wegen Menschenrechtsverletzungen, wegen illegaler Geschäfte oder sonst was. Das wurde jedes Jahr verlängert und diente dann auch dazu, der Trump-Regierung breitere Sanktionen ab 2017 zu verhängen gegen den Erdölsektor und gegen den Finanzsektor in Venezuela. Und genau, letztlich liegt da der Beginn dieser offenen Konfrontationspolitik in der Regierungszeit Obama, ja, obwohl sie damals die Monroe-Doktrin beerdigen wollten. Also wir sehen ja auch viel Kontinuität in dieser US-Politik gegenüber Lateinamerika, ja, zu den vergangenen Jahrzehnten. Aber es ist trotzdem jetzt in gewisser Weise durch diese klare Ausformulierung jetzt in der neuen Sicherheitsstrategie durchaus ein Einschnitt, dass es jetzt so klar wieder zur Zielsetzung der USA wird, ihre Dominanz mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln durchzusetzen. Und vermutlich jetzt Trump hin oder her, auch wenn Trump nicht mehr Präsident sein sollte, aber sein Lager an der Macht bleibt, dann wird diese Strategie eben weiter, also über Jahre jetzt Bestand haben. Und wir sehen das in Kolumbien, hast du gerade auch angesprochen, wo Trump ja auch schon offen droht. Das sind dieses Jahr Wahlen, ne, im Mai Präsidentschaftswahlen. Da werden wir ziemlich sicher die Strategie sehen, dass Trump sich sehr aktiv einmischen wird in den Wahlkampf und versuchen wird, dass Petro abgewählt wird, beziehungsweise Petro tritt ja nicht mehr an, der linke Regierungschef. Aber dass der linke Kandidat, Iván Cepeda, die Wahl nicht gewinnt und dass eine möglichst Trump-nahe Regierung an die Macht kommt. Und das ist eben auch Teil dieser Strategie, das haben wir jetzt in mehreren Ländern schon gesehen, dass Trump sich
auch... In Argentinien zum Beispiel auch eine Einmischung in den Wahlkampf.
Absolut, in Argentinien, Javier Milei, auch sehr Trump-nah, stand enorm unter Druck schon aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Und es hat aber Trumps Versprechen, 20 Milliarden US-Dollar zu investieren oder als Kredit zu geben, im Vorfeld hat durchaus Einfluss auf die Wahl gehabt. Milei hat dann auch für die meisten Leute überraschend die Wahl klar gewonnen, weil viele Menschen in Argentinien tatsächlich Angst haben vor einer neuen Wirtschaftskrise. In den letzten Jahren war das so problematisch für viele Menschen, so schwierig wirtschaftlich über die Runden zu kommen und da jetzt auf Konfrontation zu den USA zu gehen und dadurch weiter wieder in eine neue Wirtschaftskrise zu schlittern, da hatten viele Leute tatsächlich Angst vor. In Honduras bei den Präsidentschaftswahlen hat Trump sich genauso eingemischt. Und das werden wir ab jetzt wahrscheinlich bei jeder Wahl sehen, wo es irgendwie die Möglichkeit gibt, dass ein Trump-naher Kandidat gewinnt, ja.
Ja. Der Kontinent selbst ist ja politisch gespalten. Jemand wie Milei, über den wir gerade gesprochen haben, der hat die US-Intervention oder den Putsch in Venezuela begrüßt. Es gibt rechte Regierungen in El Salvador, in Honduras, in Chile hat gerade Kast, ein Sprössling aus einer Wehrmachtsfamilie gewonnen, die Wahl. Wir haben Molino in Panama. Und wir haben natürlich auch Gegner, ne? Linke Regierungen in Brasilien, Kolumbien, über das wir gesprochen haben, und auch Mexiko. Was erwartest du da jetzt für die nächsten Jahre mit Blick auf Lateinamerika und dieses erklärte Ziel der US-Regierung, die Daumenschrauben anzuziehen, politische und wirtschaftliche Dominanz auszubauen, China zu verdrängen, aber auch linke Regierungen zu verdrängen? Also was denkst du, auf was müssen sich da Linke auf dem Kontinent auch weiter einstellen? Ne? Also eine Zunahme von Mafia-Methoden, von Anreizen über Drohungen bis hin zu tatsächlich dann auch Militärinterventionen. Was denkst du, Tobias?
Ja, genau das. Eine Mischung aus diesen ganzen Ansätzen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt damit rechnen müssen, dass es jetzt ständig Militärinterventionen gibt. Das Thema ist ja tatsächlich sehr umstritten an der Basis von Trump. Ich denke, das wird nur in Einzelfällen, also eine militärische Drohkulisse, ja, die möchte er ja auch aufrechterhalten in der Karibik, ja, die Dominanz dort auch militärisch. Aber ansonsten glaube ich eher, dass wir verschiedene Ebenen der Einmischung ganz klar erleben werden. Ne? Das einerseits bei Wahlkämpfen, andererseits auch generell, wenn Kritik kommt, dann sofort mit einer, naja, mit dieser Möglichkeit, wir erhöhen jetzt hier die Zölle oder wir stellen diese und jene Kooperation ein. Also da haben die USA ja schon Mittel und gerade gegenüber Kolumbien, wo ja der Präsident Gustavo Petro einiges an Kritik geäußert hat, auch beim Umgang mit MigrantInnen beispielsweise. Trump hat sofort mit höheren Zöllen gedroht oder jetzt bei der Tötung von Menschen auf den Booten in der Karibik hat Petro auch Kritik geübt und sofort hat Trump gedroht, jegliche Kooperationszahlungen einzustellen und bezeichnete Petro als Drogenhändler etc. Also spielt er auch mit dieser Möglichkeit, militärisch zu intervenieren. Aber ich glaube, im Fall Kolumbiens, da ja die Wahlen anstehen, wird das keine große Rolle spielen, sondern Trump wird sich ganz auf die Wahlen dort fokussieren. Im Falle Mexikos auch, stellt ständig in den Raum, naja, wir können gegen die Drogenkartelle auch militärisch vorgehen oder sollten das tun, weil die Präsidentin dort tut es ja nicht, etc. Das sind so konfliktive Entwicklungen, die, glaube ich, in den nächsten Jahren weiterhin eine Rolle spielen werden. Also eine Mischung aus Drohungen und Anreizen wird die Politik der USA gegenüber Lateinamerika in den nächsten Jahren vermutlich weiter prägen. Und je mehr das politische Gewicht auf dem Kontinent sich zugunsten Trumps verändert, desto schwieriger wird es natürlich dagegen zu halten. Denn eigentlich hätten die lateinamerikanischen Länder ja nur eine Chance, wenn sie auch zusammenhalten, ja, gemeinsame Absprachen treffen. Und im Moment hat man noch die Situation, dass wichtige Länder, also Mexiko natürlich und dann die Nachbarländer Venezuelas, Kolumbien und Brasilien, ja, Mitte-Links-Regierungen haben, aber in Kolumbien und in Brasilien wird dieses Jahr noch gewählt. In Mexiko dauert es noch ein paar Jahre. Aber es kann halt gut sein, dass sich das Gleichgewicht weiter zugunsten Trumps verändert und es dementsprechend auch schwieriger wird, da Kontra zu geben.
Ja. Ja, viel wird auch natürlich abhängen davon, wie die innenpolitische Entwicklung in den USA selbst ist, ne?
Natürlich, klar.
Also Trump, der sehr unbeliebt ist, aufgrund der ökonomischen Misere, gegen die er nichts vorbringen kann, die er noch verschlimmert, die auch Teil des Problems der Drogenepidemie sind in den USA. Nicht, dass irgendwo Kartelle was produzieren, sondern das Armenhaus USA ist ursächlich für die Drogenepidemie. Mhm. Ja, aber ob die Demokraten die Mamdanification schaffen, nach links rücken werden, Trump und dem, der in seine Fußstapfen treten wird, möglicherweise J.D. Vance da den Republikanern was entgegenhalten können. Wenn das passieren sollte, dann wären natürlich auch die Aussichten für die Linke in Lateinamerika dann auch wieder besser. So.
Ja, also mittelfristig auf jeden Fall. Was auch passieren kann, ist, dass Trump natürlich wieder ein bisschen das Interesse an Lateinamerika verliert. Das ist wieder in die zweite Reihe rückt und dass andere Weltregionen wieder eine größere Rolle spielen. Aber ich glaube nicht, dass Lateinamerika jetzt wieder völlig aus dem Blickfeld gerät, sondern dass es eben als direkte Einflusssphäre der USA in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle spielen wird. Was jetzt die Demokraten angeht, klar, da kann es natürlich zu Veränderungen kommen mittelfristig. Ich glaube, wahrscheinlicher ist im Moment eher, dass selbst Trump, darf er nicht mehr antreten oder er ist jetzt auch schon relativ alt, also wie auch immer, wenn es jetzt einen Nachfolger gibt aus seinen Reihen, dass es eher, dass die Politik fortgeführt wird, vielleicht nochmal ein bisschen schärfer sogar ausfällt. Was jetzt die Zwischenwahlen angeht dieses Jahr in den USA, da kann es natürlich immer noch sein, darauf hoffen ja viele, dass die Demokraten da einige Erfolge erringen können. Ich frage mich aber durchaus, wird Trump dann zu einer Lame Duck, wie es dann immer heißt, in den USA, oder ist es vielleicht gar nicht so wichtig, weil er setzt sich ja jetzt auch schon über jegliche Widerstände intern hinweg, also über Gerichtsentscheidungen beispielsweise. Muss dann mal sehen, inwiefern er überhaupt, wenn er da die Mehrheit verliert im Kongress, inwiefern ihn das überhaupt nachhaltig in seiner Politik bremsen wird. Aber gut, die Möglichkeit besteht zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch. Aber ich glaube, wie gesagt, dass Lateinamerika in den nächsten Jahren weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird in der US-Außenpolitik.
Ja, Tobias, vielleicht schauen wir tatsächlich jetzt nochmal, wir hatten es angekündigt, auf Grönland, weil das Trump die Arktikinsel, die zu Dänemark gehört, auch für sich reklamiert. Das macht die ganze Situation weltpolitisch, geopolitisch nochmal ein bisschen mehr spicy, würde ich sagen, ne? Weil wir sehen ja aus Europa auf der einen Seite mit Blick auf Venezuela, auf Lateinamerika, aus Angst vor Reaktionen der Trump-Regierung, aber auch wegen der Abhängigkeit. Und natürlich auch machen wir uns nichts vor, weil jeder Ansatz eines Sozialismus des 21. Jahrhunderts, der muss erstickt werden. Und ja, deshalb diese Doppelstandards. Wenn ein Verbündeter einen Gegner platt macht, dann gerne. Aber wie gesagt, jetzt schießt der vermeintliche Freund auch aufs eigene Lager, greift nach Grönland. Da geht es um Öl und seltene Erden, aber auch um den Ausbau von Militärpräsenz. Und gerade ist noch völlig unklar, also diese Woche möchte ja Rubio dann dorthin reisen, sich voraussichtlich da mit VertreterInnen Grönlands und auch Dänemarks treffen. Und ist noch völlig unklar, kommt es da am Ende zu einem Deal? Na, gerade irgendwie wird gesagt, ja, wir können uns vorstellen, die Insel zu kaufen. Kommt es irgendwie zu einem Deal, wo vielleicht das sogar noch unter dänischer Hoheit auf eine Art bleibt, aber irgendwie die USA halt irgendwie Zugang zu Ressourcen bekommen und auch zu mehr Militärbasen oder sowas, ja. Oder auch, ja, eine offene militärische Okkupation ist nicht ausgeschlossen gegenwärtig. Und das wäre dann natürlich ein Riesending, ne? Dänemark als NATO-Mitglied, das von einem anderen NATO-Mitglied, den USA, angegriffen wird. Das wäre ein Präzedenzfall, der das Potenzial hat, da die transatlantische Partnerschaft zwischen Europa und den USA da zu zerbröseln, den Westen, wie wir es kennen, zu zerbröseln wirklich. Mein Guess wäre jetzt irgendwie, dass das so weit nicht kommen wird, aber bevor wir vielleicht unsere Wetten abschließen, was jetzt dann passieren wird, wie blickst du allgemein auf diese Situation, eine potenzielle Annexion Grönlands? Genau.
Ja, also ich bin ja kein Grönland-Experte, ich beschäftige mich eher mit Lateinamerika, das ist dann die andere Richtung nach Norden, aber es ist also es ist offensichtlich, das ist ernst zu nehmen. Ich glaube, da sind es jetzt auch alle einig mittlerweile drüber, dass Trump Grönland kontrollieren möchte. In welcher Form? Das ist die Frage. Natürlich könnten die USA Grönland ziemlich schnell besetzen, wenn sie wollten. Ob es so weit kommt, ist fraglich. Gerade wenn wir jetzt auch nach Venezuela gucken, ist doch irgendwie so eine Möglichkeit, dass die USA eben, ja, wie du sagst, vielleicht bleiben die Besitzverhältnisse so, wie sie sind. Die USA bekommen aber das, was sie wollen, weil alle das umsetzen, was die USA fordern. Zugriff zu Rohstoffen und eine klare, ausgebaute militärische Präsenz. Es gibt ja eine US-Militärbasis immer noch auf Grönland. Früher gab es auch mal mehrere. Es gab auch früher schon Versuche, im Übrigen Grönland zu kaufen. Schon Truman nach dem Zweiten Weltkrieg hatte das auch aus Gründen der nationalen Sicherheit beim aufziehenden Kalten Krieg, hatte auch schon ein Angebot unterbreitet, damals Dänemark. Heute haben wir jetzt ein bisschen skurrile Situation, dass sich jetzt Europa eben, also das innerhalb der NATO, das größte Land, ein anderes Land potenziell bedroht. Und das eben, also gerade aus linker Sicht, ist natürlich jetzt das Problem, Grönland ist ja jetzt keine offene Kolonie mehr. Also es gibt eine weitgehende Autonomie, aber es gehört eben noch zu Dänemark. Es ist Teil einer alten dänischen Kolonialpolitik. Und diese Frage, die dann Trump aufwirft oder die in den USA gestellt wird, welches Recht hat eigentlich Dänemark, dort irgendwas zu kontrollieren, die ist ja nicht von der Hand zu weisen. Natürlich wäre die wünschenswerte Option, Grönland wird wirklich unabhängig. Vermutlich würde das aber dann auch dazu führen, dass die USA massiven Druck ausüben würden, um dort ihre Interessen durchzusetzen. Also wir sind auf jeden Fall vor einer Situation, die es so noch nicht gab, dass innerhalb der NATO so ein Konflikt aufpoppt. Und ich glaube, Europa kann da jetzt auch nicht viel machen, außer eben, was sie in anderen Fällen eben jetzt versäumt haben, auch im Fall Venezuelas, klar zu benennen, dass wir nicht mehr im 19. Jahrhundert leben und dass so die Übertragung von einstigen kolonialen Gebieten einfach nicht mehr in die Gegenwart passt und dass es Völkerrecht gibt etc. Da hat Europa natürlich das Problem, dass sie sich nicht moralisch nicht auf der richtigen Seite sehen im Moment, weil sie es so selektiv dann nur zur Sprache bringen, das Völkerrecht so. Aber ist eine interessante Situation tatsächlich, wenn wir schauen, was dabei rauskommt. Ich glaube aber, dass es zumindest dazu dienen kann, dass in Europa dann doch auch innerhalb der Regierung vielleicht die Erkenntnis reift, dass die USA eben nicht mehr dieser jahrzehntelange verlässliche Partner sind, auf den man sich immer beruft und den man nicht offen kritisieren kann in solchen Fällen wie Brüchen des Völkerrechts etc.
Ja, wäre natürlich zu hoffen. Wird vielleicht auch am ehesten passieren, wenn Trump einfach einmarschiert, aber das ist jetzt nicht das, was ich mir wünsche, in keinem Fall.
Nein.
Ich denke ja, dass es halt am ehesten auf einen Verkauf oder noch nicht mal auf einen Verkauf, sondern eher auf irgendeinen Deal hinausläuft, bei dem das Land formal weiter im Besitz von Dänemark bleibt und Trump aber fett Ressourcen bekommt und vielleicht auch noch fett mehr Zugang zu Militärpräsenz auf der Arktikinsel. Ja, und damit ist die NATO, die transatlantische Partnerschaft, dann erstmal gerettet und die europäischen Regierungschefs werden das irgendwie als tolle Einigung und so verkaufen. Aber ja, das ist vielleicht auch, wo Linke den Finger in die Wunde legen können. Es braucht angesichts der Aushöhlung des Völkerrechts, den Großmachtspolitiken, ja, braucht es irgendwie auch ein unabhängiges Europa von den USA und das nicht als weitere militärische Großmacht. Das ist ja das Einzige, wo es jetzt gerade irgendwie diskutiert wird. Ja, mehr Unabhängigkeit von den USA, militärische Stärke und so weiter, sondern ja, eigentlich bräuchte es Europa eher als Player, der sich für Völkerrecht, für Diplomatie, Frieden und Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe einsetzt. Aber klar, so eine Vision von einem solidarischen Europa nach innen und nach außen, das ist natürlich gegenwärtig null zu erkennen. So, ne? Trotzdem vielleicht an dich die Frage, welchen Platz könnte, sollte Europa da in der Welt einnehmen? Und damit hängt natürlich auch ein bisschen zusammen, was können linke Kräfte eigentlich dem Zeitgeist von Aufrüstung, Großmachtstreben und auch neuer Blockkonfrontation entgegenhalten?
Also, ja, wie du schon sagtest, ich sehe das nur tatsächlich mit dem Blick auf das Militär, dass jetzt immer die Argumente kommen, ja, wir müssen unsere militärischen Fähigkeiten ausbauen, weil wir hingen jahrzehntelang von den USA ab etc. Also, und das ist natürlich ein Riesenproblem, dass es auf dieser Ebene nur diskutiert wird und nicht auf einer ganz anderen politischen, rechtlichen, ideengeschichtlichen Grundlage irgendwie. Natürlich könnte Europa da eine andere Rolle spielen weltweit. Also auf jeden Fall sollte es auf keinen Fall die Rolle spielen, sich da jetzt militärisch irgendwie auf Augenhöhe oder sich in die Richtung zu bewegen, den anderen Großmächten was entgegenzusetzen. So, das kann nicht der Weg sein. Viel interessanter finde ich aber die Frage, auch wenn wir jetzt über Völkerrecht reden, über Geopolitik etc., wie verhalten sich die Menschen hier vor Ort und auch linke Bewegungen? Also linke Antworten sind jedenfalls, sind jetzt nicht die Fokussierung auf das Völkerrecht oder sowas. Das ist natürlich wichtig, aber es muss auch klar sein, dass gerade wenn wir so über so etwas wie nationale Souveränität reden etc., dass jetzt die Interessen innerhalb eines Staates sind ja nicht von allen dieselben. Ja, dieses wir müssen den Gürtel enger schnallen betrifft immer nur den ärmeren Teil der Bevölkerung, die ArbeiterInnen etc. und nicht den reicheren Teil, nicht die Eliten und so weiter. Und so ist es jetzt mit der kompletten politischen Lage und auch der Konkurrenz der Großmächte, den neuen Großraumdenken etc. Es ist natürlich auch so, aus linker Sicht ist es natürlich viel interessanter, Bündnisse untereinander zwischen verschiedenen Ländern zu knüpfen, also in den USA linke BündnispartnerInnen zu finden, in Lateinamerika etc., da zusammenzuarbeiten, denn da sind die Gemeinsamkeiten auch eher vorhanden als jetzt eben innerhalb eines Staates zwischen den verschiedenen Klassen und politischen Gruppen. Und linke Ansätze, linke Alternativen müssen natürlich viel mehr auf so einer internationalistischen Ebene gesucht werden, als jetzt innerhalb eines Staates bei der Frage, müssen wir in Europa in Anführungsstrichen jetzt uns unabhängig machen von den USA. Das heißt nicht, dass jetzt, ich plädiere nicht dafür, dass jetzt so Dinge wie Völkerrecht so keine Rolle spielen sollen. Das sollte man weiterhin einfordern von den jeweiligen Regierungen, das auch klar zu benennen, solche Völkerrechtsbrüche, ganz klar. Aber aus linker Perspektive muss es eben um wesentlich mehr gehen als um dieses nationalstaatliche Denken.
Hm. Ja, linke Basics halt, Klassenkampf und Internationalismus, genau. Ich denke auch, ein Revival davon wäre auch die Voraussetzung, ja, staatenlose Welt hin oder her, das ist die Voraussetzung für ein solidarisches Europa, von dem ich jetzt mal das hergedacht habe. Aber ja, was das konkret heißt, mit wem man dann solidarisch ist, ist natürlich auch nochmal eine Frage, ne? Gerade jetzt mit Blick auf Venezuela, ja, Gegnerschaft zum US-Imperialismus auf jeden Fall so, aber sich ins Camp von, ja, einer Autokratie zu stellen, etwa zu verharmlosen, was Maduro in Venezuela verbockt hat, das kann es dann auch nicht sein.
Nee, absolut, absolut. Aber darum geht's jetzt auch nicht. Also das ist eher ein Vorwurf von der anderen Seite jetzt. Ja, man bemüht jetzt das Völkerrecht, um jetzt einen Autokraten zu schützen. Aber genau, in der Wirklichkeit, natürlich ist es ein Problem, dass in Venezuela etwa viele Bewegungen, die sonst auch interessante Arbeit machen, es in den letzten Jahren auch nicht geschafft haben, wirklich auf Distanz zu gehen zur Regierung Maduro, obwohl sie schon lange keine linke Politik mehr gemacht hat. Das wird jetzt in Zukunft sich vielleicht ändern, aber gleichzeitig gibt es ja viele Ansätze eben zu sagen, ja, natürlich unterstützen wir jetzt nicht automatisch diese Regierung, indem wir die Verbrechen der anderen gerade in den Vordergrund stellen nach dem Angriff der USA. Das ist völlig klar.
Ja, keine Ahnung. Findest du ganz so klar? Also ganz so klar ist es nicht. Also ich hoffe bei unseren Zuhörenden und bei uns beiden, ja, aber es gibt auch schon noch so einen platten Anti-Imperialismus in Teilen der Linken, ja, der dann über Fehler im vermeintlich eigenen Lager dann noch hinwegsieht, ja.
Klar, diese Kritik auch an der venezolanischen Regierung ist in den letzten Jahren sicherlich in manchen Kreisen zu kurz gekommen, auch wenn es immer weniger Leute wurden oder Strömungen, die jetzt die Regierung Maduro aktiv unterstützt haben oder noch weiterhin für links gehalten haben. Aber ich glaube schon, dass da natürlich eine größere Aufarbeitung auch der eigenen Fehler und nicht nur der äußeren Einmischung, die ja auch einen Anteil hat an der, natürlich, dass die Situation sich so entwickelt hat in Venezuela, aber eben auch zu gucken, was ist intern schiefgelaufen. Das ist natürlich ganz wichtig, auch für zukünftige linke Projekte, das aufzuarbeiten.
Hm, ja, voll. Genau, und das ist ja auch genau das kleine Werbeeinschub, worüber wir in unserem letzten Podcast gesprochen haben. Deshalb verlinke ich den nochmal in den Shownotes. Leute, zieht euch das auf jeden Fall rein, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Ja, Tobias, dir möchte ich an dieser Stelle Danke sagen, dass du hier mit deinen Einschätzungen am Start warst. Vielleicht nur zum Ausblick noch die Frage, mit welchen Gefühlen du vielleicht gerade in die Zukunft schaust. Also ja. Ich meine, in der Attacke auf Venezuela, da zeichnet sich ja auch irgendwie eine dunkle Zukunft ab. Offener Imperialismus, weniger Aussicht auf Demokratisierung in der Welt und ja auch die Konfrontation zwischen militärisch hochgerüsteten Blöcken. So. Also genau, mit welchen Gefühlen blickst du da in die Zukunft und siehst du auch irgendwo hoffnungsvolle Zeichen für dich?
Ja, ich glaube, wie die meisten Menschen bin ich jetzt gerade nicht sonderlich optimistisch für die nähere Zukunft eingestellt. Aber man darf die Hoffnung nicht verlieren. Und natürlich gibt's hoffnungsvolle Zeichen, die eben darin bestehen, dass die Menschen einfach nicht aufgeben auch und nicht alle zynisch werden und jetzt sagen, es macht sowieso keinen Sinn mehr, sich zu organisieren, über eine andere Welt nachzudenken, über linke Politikkonzepte zu debattieren, etc. Es gibt ja weltweit Bewegungen, Menschen, die sich zusammenschließen, die sich organisieren und die eben nicht einfach die Flinte ins Korn werfen, trotz der schwierigen Situation oder auch gerade deshalb. Und das macht Hoffnung. Auch wenn das vielleicht nicht jetzt unmittelbar zu Ergebnissen führen wird, aber mittelfristig wird das natürlich schon, wird diese Saat hoffentlich irgendwann aufgehen.
Ja, Tobias, danke dir.
Ich danke dir.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wenn ihr euch für Tobias Lamberts Arbeit zu Venezuela oder Lateinamerika interessiert, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes, da habe ich unsere letzte Folge und auch weiteres verlinkt. Und denkt bitte dran, dieser Podcast hier lebt von eurer Unterstützung, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast. Hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen. Und wenn ihr könnt, dann werdet doch gerne Fördermitglied des Podcasts. Das geht schon ab 3 Euro im Monat. Nehmt euch nach der Folge kurz Zeit, klickt euch durch die Shownotes auf die Plattform Steady und schließt dort eine Fördermitgliedschaft für den Dissens-Podcast ab. Alles klar, das war's dann auch erstmal für einen klitzekleinen Moment von mir. Wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal in Elternzeitpause. Wir hören uns dann voraussichtlich mit der nächsten Folge Dissens am 8. April wieder. Da freue ich mich schon sehr drauf, wieder für euch am Start zu sein. Also, haltet die Ohren steif, Leute. Bis ganz bald.